Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Suika Talks. Heute widmen wir uns dem Thema Brustkrebs und vor allem auch der Prävention. In der Schweiz erkranken jedes Jahr rund 6'600 Frauen und 60 Männer am sogenannten Mammakarzinom. Wenn der Brustkrebs aber genug früh erkannt wird, ist nicht nur die Behandlung einfacher, auch die Heilungschancen sind besser. Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Darüber wollen wir heute reden und auch, wie man vorsorgen könnte. Um all die Fragen und Hintergründe zum Thema Brustkrebsprävention zu besprechen, habe ich heute zwei Expertinnen bei mir im Studio. Dr. Eliane Sarasin-Ricklin, sie ist Gynäkologin und Sexualtherapeutin bei Swiss Breast Care, einem Brustzentrum der Privatklinik Bethanien. Und Birgit Schmid, sie ist Leiterin Psychologie bei der Online-Praxis Sonde24. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Danke.
Eliane, wie kann Brustkrebs entstehen?
Brustkrebs ist eigentlich eine Krankheit von der Brustdrüse, die wir ja alle haben. Und Krebs entsteht, indem plötzlich bei dieser Zellteilung ein Fehler passiert. Eine Zelle tut sich plötzlich unkontrolliert verteilen und dann ihre Nachkommen natürlich ebenso. Und so entsteht eine Knoten, eine Gewebsvermehrung, die sich überhaupt nicht mehr an die Regeln vom gesunden Gewebe hält.
Wie viel Einfluss haben dort Gen und wie viel jetzt der Lebensstil? Kann man das vielleicht auch prozentual sagen?
Also wenn man jetzt von der ganz klaren, aufgrund von einem Gendefekt bedingten Brustkrebs redet, so wie es Angelina Jolie zum Beispiel hat und ja da sehr in die Medien gegangen ist, die hat das sogenannte BRCA-Gen, das wir alle haben, aber ihres funktioniert eine Kopie nicht so gut. Die haben ein höheres Brustkrebsrisiko und das betrifft etwa 5-10% der Frauen. Der Rest der Brustkrebspatientinnen ist ein Mix von Lebensstil, von einfach Pech, wir wissen nicht immer, warum ein Krebs entsteht, und vielleicht auch familiäre häufig, weil in der Familie der gleiche Lebensstil gepflegt wird. Also das darf man auch nicht ganz vergessen. Es ist nicht immer, wenn ein Brustkrebs häufiger in einer Familie auftritt, ein Gen betroffen. Sondern es kann ein Mix von verschiedenen Genen sein, eben ein ähnlicher Lebensstil, der das bedingt.
Was wäre denn jetzt ein Lebensstil, der kontraproduktiv wäre da?
Also was man weiss, ist, dass auch, halt auch wieder hier Rauchen Brustkrebsrisiko doch tut erhöhen. Übergewicht, allerdings Übergewicht erst nach der Menopause, also eher die älteren übergewichtigen Frauen erhöhen so ihr Risiko. Alkoholkonsum in Übermaßen oder einfach ein regelmäßiger Alkoholkonsum ist auch risikofördernd. Und dann Hormoneinnahmen, und da denke ich auch wieder eher an die menopausale Frau, länger als 5 Jahre kann das Brustkrebsrisiko erhöhen. Dann kommen immer wieder junge Frauen und sagen, ja, wie ist es mit der Pille? Da ist es schwieriger, einen Zusammenhang zu sehen. Also man sagt, solange man Pillen nimmt, haben wir vielleicht ein bisschen höheres Risiko. Allerdings ist der Brustkrebs so selten im Alter von den Frauen, die Pillen nehmen, dass man schlecht einen Zusammenhang nachweisen kann.
Bei Brustkrebs denkt man ja immer, primär an Frauen, aber das kann ja auch Männer betreffen.
Ja, aber 100-mal seltener. Also Brustkrebs beim Mann ist wirklich ein seltenes Ereignis. Der Mann hat eben auch eine Brustdrüse. Also das ist ja so, die kann auch anfangen wachsen. Das ist ja manchmal etwas sehr Unbeliebtes bei Männern, was sich plötzlich melden will, die Brust anfangen wachsen. Die haben eine Brustdrüse und dementsprechend kann es dort natürlich auch zu Brustkrebs kommen. Wenn ein Mann Brustkrebs hat, wie gesagt, sehr selten, dort muss man immer an so eine Genveränderung denken. Das ist sehr oft dann, oder häufiger als bei der Frau, also nicht nur in 5-10%, sondern wirklich häufiger, ist da ein genetisches Problem dahinter. Also ein Mann mit Brustkrebs muss einen Gentest machen.
Ja. Wie viel kann man selber dagegen unternehmen? Jetzt eben, du hast den Lebensstil hast du schon so ein bisschen angesprochen, aber die Vorsorge ist natürlich auch ein Thema. Man kann ja selber auch immer wieder mal schauen, was kann man da oder was sollte man da machen?
Ja. Also ich denke, selber ist sicher möglichst nicht rauchen, vernünftig Alkohol konsumieren, schauen, dass man seine Kinder stillt, wenn man Kinder hat, wenn das geht, das ist auch nicht allen gegeben. Und natürlich eben körperliche Bewegung, normales Gewicht. Wir wissen ja, dass körperliche Bewegung per se schon gut ist, unabhängig vom Gewicht. Und das mit der Selbstuntersuchung, ich finde schon, man soll seinem Körper gegenüber wachsam sein, mehr, also wenn man sich eingecremt nach der Dusche, wenn man sich einseift, wirklich immer so ein bisschen schauen, fühlt sich alles gleich an, oder achten, hat sie Flecken im BH wegen einer Sekretion. Die monatliche Selbstuntersuchung, so ganz stur, da gibt es eigentlich gar keinen richtigen Beweis, dass das wirklich zu einer frühen Diagnose kommt. In meiner Erfahrung ist es so, dass die jungen Frauen schon eigentlich kommen, weil sie selber etwas getastet haben, aber mehr einfach, weil der Partner mal ihnen gesagt hat, du hast etwas verändert, oder weil sie das selber gesehen haben. Ich tue meine Patienten einfach immer motivieren, einfach so sich kennen, den Körper kennen, nicht Angst haben, vor sich anzulängen. Und so eine junge Frau mit einer stimulierten Brust, da ist die Brustdrüse nicht weich, sondern es ist wie eine Blumenkohl, die nicht gut gekocht worden ist, so die Oberfläche. Und einfach so darauf achten, im Blick in den Spiegel, sich eincremeln und dann so ein bisschen wissen, so fühle ich mich an, dass man mich nicht immer gerade verschrickt, wenn man einmal anlenkt. Und auch dann eben eher merkt, wenn plötzlich etwas ganz anders ist.
Ja. Gami Schiro hat mit 29 die Diagnose Brustkrebs bekommen. Was Diagnose und Brustkrebsvorsorge für sie bedeutet hat, das wird sie uns jetzt erzählen.
Mein erster Gedanke war, wieso ich? Ich konnte nicht glauben, dass es mich trifft. Meine Mami ist Anträgerin für die genetische Mutation, die in unserer Familie vorhanden ist, BRCA2-Mutation, und ist über 60 und auch nie erkrankt. Also, wieso soll ich so jung erkranken, mit 29? Nachher, ein bisschen später, war vor allem das Gefühl, in meinem Leben als junge Erwachsene gebremst zu werden, das mich am meisten beschäftigt hat. Ich bin dann gerade mit meinem Partner zusammengezogen und habe meinen neuen Job angefangen. Ja. Ich hatte weitere Projekte und stand mit im Leben und war das Leben voll im vollen Gange am Geniessen. Brustkrebsvorsorge war sehr wichtig. Dank vorsorglichen Untersuchungen mittels Ultraschalls und der Hartnäckigkeit meiner Gynäkologin konnte die Krebsdiagnose bei mir frühzeitig festgestellt werden. Das war nur möglich, weil die genetische Veranlagung in meiner Familie ein paar Jahre früher entdeckt worden ist.
Jetzt eben, wenn wie bei der Gami so eine Erbbelastung vorliegt, dann geht man dem von anders vor, oder? Würdest du jetzt auch sagen?
Das habe ich jetzt gerade auch gedacht, weil du mich vorher gefragt hast, wegen der Vorsorge bei jungen Frauen. Wir haben ja keine offizielle Vorsorgeuntersuchungen bei jungen Frauen. Bei uns fängt das in der Schweiz ab 50 an, dass man mit Mammographie anfängt, alle zwei Jahre. Jetzt natürlich, wenn ich weiss, dass in einer Familie so eine Genmutation, eben Genmutation heisst, dass ein Gen so verändert ist, im Sinn, dass es nicht gut funktioniert und uns dementsprechend nicht vor so Zellveränderungen schützen kann. Also man sagt, eine pathogene Genmutation wäre das. Und wenn ich natürlich weiss, dass eine Frau das hat, dann muss sie alle halb Jahr kommen zum Ultraschall, bekommt einmal noch eine Mammographie oder eine MRI dazu. Und das füllen wir an ab 25. Und das sind natürlich mit dem Ziel, so wie bei der Gami, dass man den Tumor sehr früh entdecken kann, sodass er nicht lebensgefährlich wird. Aber die Behandlung hat man natürlich trotzdem.
Ja. Birgit, ihr habt bis Sonntag 24 eine psychiatrisch-psychologische Sprechstunde. Dort melden sich ja auch Kundinnen, die gerade frisch von einer Krebsdiagnose betroffen sind. Was wird da als erstes besprochen?
Also zuerst besprochen wird einmal einfach der Patientin anzuhören und mal zu gucken, wie hat sie denn das Ganze erlebt. Häufig wird das so beschrieben, wie Kami das auch gesagt hat. Sie ist voll im Leben gestanden, hat Pläne für die Zukunft gehabt. Und dann wird man plötzlich gestoppt. Also Krebs ist ja eine Diagnose, wo man sich nicht gut drauf vorbereiten kann. Also wie Kami das auch beschrieben hat, Mutter hat es gehabt, da gibt es eine Genmutation, da denkt man, ja, da rechnet man eher damit. Aber Vielzahl unserer Patientinnen, die rechnen überhaupt nicht damit. Und das macht es oft so schwierig. Ich will mal sagen, so Patientinnen beschreiben sich dann eher, ja, ich bin mit Vollgas gegen eine Wand donnert. Und das ist erst mal abholen, einen Raum geben, auch mal einen Raum geben, wo sich Patienten auch mal äußern können. Häufig ist es ja so in Behandlungen, wenn Krebs entdeckt wird, geht es zack, zack, zack. Und das ist ja auch wichtig. Also da müssen schnell auch Dinge aufgegleist werden, der Befund auch geklärt werden, auch dass Patientin Sicherheit kriegt. Angehörige, die kommen selber in eine Situation, wo sie sich unsicher fühlen, wo sie auch nicht wissen, wie können sie gut unterstützen. Und das macht es oft schwierig. Und da hilft schon unser Angebot, dass man mal einen Raum hat, wo man mal einordnen kann, wo man mal Zeit hat, wo man nicht auch gleich wieder Entscheidungen treffen kann, sondern dass man wie in aller Ruhe sich dem Thema mal stellen kann.
Und wie läuft dann so eine Beratung dann ab?
So eine Beratung, das ist auch, gibt's klassische Vorgehensweise. Man nennt das zuerst Joining, dass man den Patienten mal abholt, dass sie mal erzählen darf. Und dass man dann gemeinsam guckt, auch wie kann man sie oder auch ihn gut unterstützen. Was ein Thema, das bei Brustkrebs auch häufig auftritt, ist das Thema Selbstfürsorge. Also Elian hat das so beschrieben, so ohne Angst im eigenen Körper auch zu begegnen, sich selber auch zu untersuchen, auch die Brust abzutasten, Brust anzuschauen, aber neben dem körperlichen Selbstfürsorge auch zu schauen, was tut mir eigentlich gut, geht es auch so um zu gucken, was tut mir eigentlich psychisch gut, was hilft mir jetzt mit dieser Situation besser umzugehen. Und neben der medizinischen und psychischen Selbstversorge geht es auch dann darum, um eine soziale Selbstfürsorge zu betreiben. Also ich sage immer, wissen Sie, Sie müssen Ihre Angehörige, Ihrem Partner, Sie müssen denen eine Art Gebrauchsanleitung geben, was Sie jetzt brauchen, was Ihnen gut tun und dass die Sie auch gut unterstützen können.
Elian, ein Tumor kann ja auch lange unbemerkt vor sich hinwachsen, bevor man jetzt zuerst mal etwas merkt, wenn man es überhaupt dann merkt. Wieso ist das so?
Also es gibt ja verschiedene Charaktere von Tumoren. Brustkrebs ist nicht gleich Brustkrebs. Es gibt sehr schnell wachsende und es gibt eher langsam wachsende. Das können wir, wenn wir den Tumor biopsieren und unter dem Mikroskop anschauen, können wir das sagen, ist das jetzt eher ein schnell wachsender oder ein weniger schnell wachsender. Dann bezüglich Frühdiagnose ist halt auch eine Realität, dass natürlich eine Frau mit einer sehr grossen Brust, die kann einen 1 cm grossen Tumor natürlich viel später tasten als eine Frau, die sehr wenig Busen hat. Also das hat natürlich auch ein bisschen noch mit dem zu tun. Oder dann gibt es Frauen, die viel Zysten haben in der Brust, die immer wieder mal so Kügel spüren und wissen, ja, das gehört zu mir. Und dann ist es auch manchmal schwieriger zu sagen, oh, das ist jetzt aber glaube ich doch keine Zyste.
Also müssen wir dann jedes Mal einfach schnell überprüfen?
Es ist halt schwierig. Patienten fragen mich immer, ja, ich habe ja immer Zysten, wahrscheinlich ist sie jetzt auch wieder eine, wenn sie sich melden. Und dann, ich kann keine Ferndiagnose machen. Also wenn man das Gefühl hat, jetzt ist aber wirklich etwas neu, man kann ja vielleicht noch warten bis zur Mens und schauen, die Zysten werden ja eher nach der Mens wieder kleiner. Dann kann man ja vielleicht noch das abwarten. Und wenn man merkt, nein, der Pollen ist immer gleich oder wird sogar grösser, oder ist härter wie eine Zyste, dann sollte man auf jeden Fall gehen. Und im Zweifelsfall halt einfach schnell gehen. Und dann, das ist ja nach 10 Minuten, ist das geklärt. Und man kann wieder gehen und kann wieder besser schlafen.
Ist dann, wenn man etwas spürt, muss man dann auch ein bisschen Angst haben, dass es jetzt fast ein bisschen zu spät ist, weil man ja schon etwas spürt? Kann man das nicht so sagen? Oder?
Ja,
das ist, wie du sagst, sie wachsen ja unterschiedlich schnell, oder?
Also sie wachsen unterschiedlich schnell. Natürlich war das Ziel von dieser ganzen Screening-Mammographie, wo man ja viel darüber redet, ist natürlich, dass man Tumore feststellt, bevor man sie spürt. Oder? Weil fürs Spüren muss es mindestens 1 cm groß sein. Natürlich, ein Tumor, der 1 cm groß ist, ist immer noch klein. Aber das Ziel war natürlich, im Screening die Sachen feststellen, bevor man sie klinisch diagnostiziert, das heisst eben tastet oder sieht. Und, aber das ist natürlich bei jungen Frauen, die eben gar keine Screening-Untersuchung haben, sowieso nicht möglich.
Ja, und eben nicht schon, sowieso schon in die Untersuchung gehen, weil er Belastungen zum Beispiel da wäre.
Und darf ich vielleicht noch mal ganz kurz etwas sagen? Und weil Gami ist jetzt sehr eine junge Frau und das ist auch, finde ich, immer wahnsinnig berührend, weil so jemand eben an einem ganz anderen Ort im Leben steht. Aber wir müssen immer noch sagen, die meisten Brustkrebs entstehen nach 50. Also einfach auch, finde ich, dass die Leute das auch richtig können einordnen. Eine Gami ist eine Ausnahme.
Ja. Okay. Wenn es das passiert, man spürt also selber so eine Erhärtung und das ist dann auch auf den Röntgenbildern sichtbar. Wie geht es dann konkret weiter? Was sind denn so die ersten Schritte?
Also, wenn so jemand sich bei uns melden würde, den würden wir sehr unterstützen, dass er sich abklären lässt. Da kann psychologisch-psychiatrische Sprechstunde erstmal gar nicht groß arbeiten dran, weil es muss medizinisch geklärt werden, was ist da. Und natürlich ist das vorrangig und es gibt für mich so in der Behandlung, auch in der psychotherapeutischen Behandlung, gibt es so unterschiedliche Phasen. Die Kami, wenn die Diagnose bekommt, das ist erstmal ein Schock und gleichzeitig sind die medizinischen Maßnahmen dort vorrangig. Das muss geklärt werden, da muss rasch gehandelt werden und da kann Psychotherapie unterstützend sein. Und je weiter der Prozess fortgeschritten ist, desto mehr übernimmt auch Psychotherapie dort eine Aufgabe, wird Teil vom Behandlungskonzept. Und was ich immer sehr unterstütze und auch was ich wichtig finde, dass das Hand in Hand geht, dass man nicht nur jeder in seinem Gärtle schaut, was ist denn jetzt notwendig, sondern dass man gemeinsam auch dass man ein Behandlungsteam wird und gemeinsam für und mit der Patientin entscheidet, was denn jetzt die besten nächsten Schritte sind.
Was man jetzt weiss oder herausfindet, dass der Krebs invasiv ist, also dass das umliegende Gewebe zerstört oder sich Metastasen gebildet haben, was passiert dann?
Also es ist jetzt gerade ein bisschen viel gesehen. Es kommt ja mal zuerst, eben, was wir machen, wenn eine Knoten, wenn die Frau eine Knoten spürt. Also machen natürlich eben die Bildgebung, wie du erwähnt hast, mit Ultraschall und Mammographie. Und dann schaut man zum Beispiel, sind die Lymphknoten schon befallen. Mhm. Und das kann man, sag mal, im Ultraschall habe ich da gewisse Hinweise, dass die Lymphknoten vergrößert sind oder ein bisschen komisch aussehen. So richtig klar wissen wir es erst unter dem Mikroskop. Wenn man jetzt schon vor der Operation und dann eben unter dem Mikroskop, das heisst, wenn die Frau operiert ist und man den Lymphknoten rausgenommen hat, wenn man manchmal schon vor der Operation sieht, die Lymphknoten sehen jetzt ganz komisch aus, so vergrößert, dann tun wir vielleicht eben auch schon eine Ganzkörperuntersuchung machen, um zu schauen, ob es Metastase hat. Das ist zum Glück ganz selten, dass Metastasen schon da sind, wenn man zuerst mal den Brustkrebs diagnostiziert. Und dann je nachdem natürlich, wenn wir wissen, es ist ein lokales Problem, das heisst keine Metastase, dann ist meistens die Operation der erste Schritt. Es gibt gewisse Tumortypen, wo man zuerst medikamentös probieren muss, verkleinern. Aber meistens tun wir zuerst operieren. Und wenn natürlich jemand schon Metastase hat in anderen Organen, Leber, Lungen, Knochen, dann ist die Operation vielleicht nicht mehr ganz der vordergründigste, sondern man muss zuerst schauen, wo hat jetzt die Frau wirklich ein echtes Problem, was ist jetzt für sie viel gefährlicher, man muss die Lebermetastase zuerst behandeln, weil die viel gefährlicher sind als Knoten in der Brust.
Kann man dann sagen, wie lange es geht, bis es so weit kommt, dass dann wirklich der Körper, der ganze Körper irgendwie angegriffen wird?
Ja, das ist noch schwierig. Also eben, man kann sagen, das ist eher ein schnellwachsender Tumor und das ist eher nicht ein schnellwachsender Tumor. Spontanverläufe haben wir ja zum Glück heutzutage wenig. Also in unserer Breitengrad haben wir ja alle ein sehr gutes medizinisches System und der Patientin wird sehr schnell eine Behandlung angeboten und es gibt vielleicht einzelne Patienten, die das nicht wollen und da sieht man manchmal einen Spontanverlauf. Was passiert, wenn wir einfach nichts machen und zuwarten? Aber ich denke schon, wir reden von Jahren, bis ein Tumor, wenn es jetzt nicht ein besonders aggressiver ist, bis ein Tumor von der Entstehung bis zur Metastasierung. Das ist etwas, was Jahre geht.
Aber es kann sein, dass das auch unbemerkt bleibt, dass es sich im Körper verteilt und man merkt, man hat nie ein Symptom oder so.
Ja, das kann sein. Selten, aber es kann sein. Mhm.
Was gibt es allgemein für Therapien heutzutage?
Also ich denke, ich habe es schon erwähnt, wir haben natürlich die Operation, die Chirurgie ist immer noch eine tragende Säule von der Brustkrebsbehandlung. Man kann auch heutzutage auch toller operieren im Sinn, dass eigentlich die Frau in ganz seltenen Fällen noch ohne Brust weiterlebt, sondern man kann meistens sogar in der gleichen Operation ihre schon eine Rekonstruktion bieten, wenn eine Brusterhaltung nicht möglich ist. Zum Glück ist meistens eine Brusterhaltung möglich. Das eine ist sicher die Chirurgie. Das andere ist die Bestrahlung. Wenn man brusterhaltend operiert, das heisst nicht die ganze Brust entfernt, gibt es eigentlich in den häufigsten Fällen dann auch eine Bestrahlung von der Brust. Die verhindert, dass in der Brust wieder etwas wachsen kann. Oder einzelne Zellen, die vielleicht übrig geblieben sind, sich wieder können auch verteilen. Und die dritte Säule dann sind Medikamente. Das können Antihormone sein, das kann Chemotherapie sein, das kann Antikörpertherapie sein. Je nach Tumortyp ist dann die medikamentöse Therapie eine ganz andere als vielleicht Frau Meier und Frau Müller. Also das ist, je nach Tumortyp gibt es da andere Medikamente.
Aber man macht in der Regel die alle drei Säulen?
Ja, in der Regel schon, ja.
Wie stehen die Heilungschancen auf Brustkrebs?
Also man kann ja wirklich sagen, wir haben erfreuliche Zahlen in der Schweiz. Über 90% sind am Leben nach 5 Jahren. Nach der Diagnose. Das ist also, ich sage nicht, dass sie alle geheilt sind, aber man lebt lang mit Brustkrebs. Der Großteil lebt lang mit Brustkrebs. Je länger man ohne Rückfall ist, desto eher ist man geheilt. Das kann man beim Brustkrebs sagen. Man kann allerdings nicht so wie bei anderen Krebserkrankungen sagen, wenn ich 5 Jahre keinen Rückfall hatte, dann bin ich gesund. Brustkrebs kann nach 10, nach 20 Jahren einen Rückfall machen. Das ist ein bisschen gemein an dieser Krankheit. Aber man kann sagen, je länger ich gesund bin, desto kleiner wird die Chance, dass er wieder kommt.
Birgit-Therapien bringen ja auch viele Nebenwirkungen mit sich. Also das sind Schmerzen, Müdigkeit, allfällige Gewichtszunahme, Haarverlust. Also es passiert viel körperlich, aber auch psychisch. Die Angst, die wir vorher auch noch so gehört haben, natürlich auch soziale. Man kann auch finanzielle Probleme können sich entwickeln. Was sind bei euch Themen, die prioritär in diesen Sprechstunden behandelt werden?
Auch da ist jede Patientin unterschiedlich und auch jeder Patient, die kommt mit Themen, die sie am meisten belastet. Und für jemanden ist es mehr Soziale, die sich Sorgen um ihre Kinder machen, über den Partner. Auch dort Gesprächsbedarf haben, mal sortieren müssen. Und gleichzeitig geht es auch um Umgang mit den Schmerzen, mit der Müdigkeit und andere körperliche Symptome zu finden. Und was ja das Gemeine ist, man weiß, man muss das machen. Also um eine große Überlebenschance zu haben, ist es wichtig, dass man diese Behandlungen macht und gleichzeitig hat man die Folgesymptome auch mitzutragen. Also ohne, dass man im Grunde genommen groß was verändern kann. Wo wir in der Psychotherapie häufig ansetzen, ist zu akzeptieren, dass das so ist, dass man es nicht verändern kann. Und gleichzeitig auch zu schauen, wie kann man auch nicht nur an die Symptome festhängen. Also wo gibt es auch Zeiten, wo die Symptome besser sind, was tut mir gut, wo nehme ich die Symptome nicht so stark wahr. Zum Beispiel, mach mal das Thema Fatigue. Also so Menschen sind einfach müder, sind nicht so belastbar, sind schneller erschöpft. Und das ist, was wir immer auch gut über den Alltag verteilen kann. Also häufig geht es so, ja, wenn ich aufstehe, dann habe ich einen Teil der Energie. Und diese Energie, die muss ich mir auf den ganzen Tag verteilen. Und wie kriege ich das gut hin? Wann mache ich Ruhephase? Was tue ich auch, dass mein Körper wieder erholen kann? Das sind alles so Dinge, wo, glaube ich, Psychotherapie sehr unterstützen kann. Auch Menschen oder Betroffene helfen kann, sich besser selber kennenzulernen und auch zu entdecken, was brauche ich.
Und gemeinsam vielleicht einen Plan entwickeln, das wäre gut. Und nachher würde ich vielleicht eine Pause machen, dann so, genau, dass ihr zusammen das erarbeitet. Ja.
Und ich denke, was auch ein wichtiger Punkt sind die Angehörigen. Die gehen manchmal in der Behandlung nach meiner Auffassung wie ein bisschen verloren. Die tragen aber ganz viel mit. Also die tragen oft, wenn Kinder noch vorhanden sind, die tragen oft den Haushalt, führen den Haushalt mit, halten den Rücken frei und unterstützen da sehr viel. Und gleichzeitig, wenn man betroffen ist von Brustkrebs, hat man nicht so ein emotional starkes Kostüm, dass man auch, was halt in der Partnerschaft auch auftritt, dass man Schwierigkeiten in der Partnerschaft einfach gelassen nimmt Und von daher erleben wir immer wieder, dass es auch vermehrt dann zu Konflikten kommt, zu Missverständnissen kommt. Und was wir auch anbieten, dass wir Angehörige mit einbindet. Und mit Kindern macht man was anderes wie mit dem Partner. Manchmal sind sogar die Arbeitgeber, die eine Säule sind, die gut unterstützen können. Wenn Patienten wissen, dort wird der Arbeitsplatz freigehalten, die dürfen wieder zurückgehen und der Arbeitgeber auch Verständnis für die Situation hat, ist da oft viel geholfen.
Kann man sich dann, also können sich auch Arbeitgeber, Angehörige, können sich auch bei euch melden?
Ja, natürlich brauchen wir eine Schweigepflichtsanbindung von der Patientin. Ohne das dürfen wir nicht reden.
Ja.
Und wenn Arbeitgeber zum Beispiel betroffen sind, wenn wir es allein machen, klären wir mit der Patientin immer genau ab, was wir denn jetzt sagen. Und gleichzeitig ist es oft sehr hilfreich, weil die Patientin sich nicht dem nochmal stellen muss. Häufig findet so Gespräche auch gemeinsam statt, was eine große Entlastung auch ist für alle Beteiligten.
Ja, es gibt ja auch die Peer-Plattform von der Krebsliga Schweiz, wo ja sich Betroffene oder eben auch Angehörige können, austauschen können. Mhm. Auch die GOMI, die wir vorhin gehört haben, hat sich dort auch zur Verfügung gestellt. Sie kommt von beiden Seiten her, als Betroffene und als Angehörige. Gibt es noch weitere so Anlaufstellen für, jetzt auch gerade eben für Partner und Angehörige, wo du jetzt kennst?
Ja, also wir empfehlen natürlich viel Krebsliga, also Zürich bei uns, weil das halt im Einzugsbereich, aber Krebsliga ist sicherlich auch ein Angebot, wo man sehr viel empfiehlt. Dann Pro Mente Sana, wenn Personen schon älter sind, mehr Einschränkungen sind, ist das natürlich auch eine gute Kontaktstelle, weil die auch ganzheitlicher nochmal schaut. Krebsliga macht das auch, die schauen auch sehr gesamtheitlich. Und wenn alles drunter und drüber geht, dann empfehle mir auch, dass ein Care-Manager mit einsteigt, der dann so den Blick auf alles, also nochmal guckt, was für medizinische Maßnahmen sind aufgeleistet, was braucht sozial und was braucht es aber auch psychisch.
Ja. Wir gehen nochmal schnell zurück zu der GOMI. Sie hat sich entschieden, beide Brüste entfernen zu lassen und sie gibt uns einen Einblick, welche Angst sie und ihr Umfeld auch in dieser Zeit begleitet haben.
Vor der Operation hatte ich am meisten Angst gehabt, dass die nicht gut verläuft und dass es zu Komplikationen kommen würde. Ich habe den Wiederaufbau mit Eigengewebe gewählt und habe eine beidseitige Mastektomie gemacht. Also es hat sich um eine sehr lange und grosse Operation gehandelt. Und ich habe sehr Angst gehabt, dass das nicht funktioniert und dass das Gewebe, also mein eigenes Gewebe, abstirbt und ich schlussendlich Silikonimplantate würde benötigen. Ich hatte große Angst, lebenslang chronische Schmerzen zu haben oder mich auch nicht ganz schmerzfrei bewegen zu können. Da ich sehr gerne Sport mache und mich bewege, wäre das für mich eine sehr grosse Einschränkung gewesen. Mein Umfeld hat Angst gehabt, dass ich die ganze Behandlung und anschliessende Rehabilitationszeit psychisch nicht überstehen würde. Gewisse Personen haben auch Angst gehabt, dass ich in den ersten Jahren nach der Beendigung der Behandlungen über einen Rückfall erleiden würde. Die Nebenwirkungen haben mich zwar schon gestört und ich hatte die auch gehabt. Ich glaube aber aufgrund von meinem jungen Alter ist das für mich besser verkraftbar gewesen. Mein Körper hat können besser damit umgehen, wie vielleicht bei älteren Personen. Sport, die Bewegung haben mir sicher auch geholfen, mich wohler zu fühlen in dieser Zeit, vor allem während der Chemotherapie, auch die frische Luft draussen und auch die sozialen Kontakte aufrecht zu erhalten. Die sind sehr wichtig gewesen, um zuversichtlich zu bleiben und auch die Krankheit teilweise kurz zu können vergessen.
Eine Angst, die häufig auch mitspielt, ist mögliche Unfruchtbarkeit. Eliane, was ratest du da als Sexualtherapeutin auch deinen Patientinnen, weil man jetzt eben mit dem Gedanken muss umgehen, wenn man vielleicht noch sehr jung ist und sich muss damit auseinandersetzen, dass man vielleicht kein Kind könnte haben?
Also was ja, denke ich, ganz wichtig ist, die jungen Frauen, die
eben eine Chemotherapie brauchen oder auch eine lange Antihormontherapie, die dann einfach natürlich ihre fruchtbare Lebenszeit verkürzen, respektive Chemotherapie kann willig die Eierstöcke so schädigen, dass sie keine Eisprünge mehr können machen. Da sagt man natürlich vor Beginn von der Behandlung, dass sie die Möglichkeit haben, Eizellen zu kryokonservieren. Also wir kennen das ja alle vom Social Freezing, wo ja auch sehr viele Frauen machen, wegen Karriere oder anderen Gründen, dass es die Möglichkeit gibt jetzt auch für unsere jungen Krebspatientinnen. Und im Gegensatz zum Social Freezing wird das auch gezahlt. Zumindest die Prozedur von dieser Eizellentnahme, Stimulierung, die jährliche Aufbewahrungskosten, die muss man selber tragen. Aber das tun wir natürlich jeder jungen Frau sagen, nicht empfehlen, finde ich ein schwieriges Wort, sondern einfach ihre sagen, die Möglichkeit gibt es. Und die Chance ist halt realistisch, dass Schwangerwerden schwierig wird nach der Behandlung. Und darum denke ich jetzt, unabhängig, ob man einen Partner hat oder nicht, oder wie die Lebenspläne sind, kann man sich hier eine Tür offen behalten. Das ist ganz eine ganz wichtige Information. Ja. Es ist noch nicht lange, dass es gezahlt wird, erst seit etwa 2 Jahren.
Im Fall von der Gomi ist es tatsächlich so gewesen, sie hat Eizellen entnommen und ist jetzt auch Mami geworden. Mhm. Bei Krebserkrankungen, Birgit, spielt auch Scham ja eine grosse Rolle. Wie ist das, wie kann man mit dem Thema so ein bisschen umgehen? Jetzt auch, also die Betroffenen, auch die Angehörigen? Mhm.
Ja, ich glaube, da müssen wir erst mal gucken, wie setzt sich eigentlich Scham zusammen? Also da fühlt man sich peinlich, unsicher, auch ungenügend und das sind alles so Dinge, wo wir unter dem Überbegriff Scham machen. Und ich glaube, wenn man so jemand mit Brustkrebs sich vorstellt, kann man das gut nachvollziehen. Der Körper ist nicht mehr der, wie man sich viele Jahre kannt hat. Der Körper verändert sich. Selber muss man wie zurechtkommen mit dem Körper. Und was ich immer wieder erlebe, was ein ganz häufiges Thema ist, Sexualität überhaupt wieder genießen dürfen und auch wieder erleben dürfen. Und das sind viele Themen, über die spricht man nicht. Und was ich am schwierigsten oft erlebe, dass die Gefühle da sind. Vom Kopf her, jeder eigentlich weiß, hey, es ist blöd, ich muss mich nicht peinlich fühlen, ich war krank, das gehört zu meiner Heilung dazu und trotzdem sind die Gefühle da. Und wenn Patientinnen und auch Patienten die Möglichkeit haben, die Gefühle auch anzusprechen, dass die auch wahrgenommen fühlen, die auch eingeordnet werden, erlebe ich das immer wieder, dass die dann auch, dass man sich entspannt, die Gefühle auch plötzlich besser handelbar werden, wenn nicht gar sich sogar ein Stück weit auflöset. Ich finde das ein ganz wichtiger Punkt, auch dieses Thema Scham in der Brustkrebsbehandlung mit zu betrachten. Auch, und jetzt komme ich wieder zurück auf das Thema Sexualität. Elian, du kennst das ja als Sexualtherapeutin auch sehr gut. Wenn man Brustkrebs hat, dann wieder eine gesunde Sexualität zu erleben, wie das vorher war, das muss man sich wieder, ich sage jetzt den Begriff erkämpfen, sich wieder zurückholen. Und da spielt nicht nur die eigene Person eine Rolle, sondern auch der Partner. Und da, finde ich, macht Sexualtherapie durchaus Sinn und ist auch ein wichtiger Stand, also ein Standbein, um auch wieder gesund leben zu können. Und Sexualität, auch wenn man über 50 ist oder jünger ist, das gehört einfach dazu.
Wie geht man denn das an, Elian? Also machen die dann auch so wie Paartherapien dann, oder?
Also wir bieten das natürlich selbstverständlich an. Ich glaube, es gibt manchmal so Themen, da wo die Frauen allein schon kommen. Ich frage natürlich auch, man hat ja nach einer Brustkrebsbehandlung kommt man ja in die Nachsorge regelmässig. Dann frage ich manchmal, wie es so geht mit dem eigenen Körper. Weil, so wie Birgit gesagt hat, man muss sich ja an die körperlichen Veränderungen gewöhnen. Und es sind ja nicht körperliche Veränderungen, wo man jetzt so froh darüber ist, sondern eigentlich meistens findet man, vorher ist es besser gewesen. Und im Gegensatz zum, das kennen wir ja alle, wir werden älter und bekommen Falten oder nehmen zu oder werden auch nicht unbedingt schöner mit dem Alter. Aber da haben wir wie eine langsame Zeit, wo man sich daran gewöhnen kann. Man merkt es gar nicht so gut. Respektive denkt man, es geht allen so. beim Krebs ist man wirklich von einem Tag auf den anderen wie in einer anderen Realität. Man hat keine Wahl, man wird nicht gefolgt, gewisse Sachen müssen einfach sein. Das ist dann schon einmal viel härter, mit dieser neuen Realität umzugehen. Das ist mal das eine, wie geht die Frau selber mit dem um? Kann sie sich anlängen? Kann sie sich anschauen? Und dann ist natürlich dann meistens der nächste Schritt, ja, und kann sie sich zeigen? Und wem zeigt man sich zuerst? Das ist meistens willig am Partner oder einfach den Leuten, die willig sehr nah bei einem sind. Und wenn, also ich denke, wenn das natürlich auch schwierig ist, ist es ganz klar, dass ich auch immer einlade, der Partner soll doch auch mal mitkommen, können zu dritt darüber reden. Ich finde es auch wichtig, dass der Partner auch einen Platz hat, zu sagen, es ist auch für ihn schwierig, dass seine Partnerin plötzlich anders aussieht oder nicht mehr die ist, was sie gesehen ist. Und dass er das darf sagen, ohne dass er nicht gerade kritisiert wird, er müsste doch jetzt Verständnis haben für alles, sondern dass das auch Platz hat. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass es darum geht, wo beide können ihre Zweifel und ihre Ängste und ihre Hemmungen aussprechen, weil die sind ja sonst sowieso einfach so wie ein rosaroter Elefant im Schlafzimmer. Und manchmal ist es fast einfacher, man redet darüber. Weil wenn, sagen wir, der Mann hat Lust, eigentlich wieder mal intim zu werden mit seiner Partnerin, getraut sich nicht, weil er denkt, dass sie zumutig für sie und sie denkt, oh nein, der hat ja gar keine Lust auf mich, weil er ja gar keine Avancen mehr macht, so wie früher. Und dann gibt es so eine Spirale von Missverständnis und es ist einfach nur noch ein grosses Schweigen und jeder zieht sich zurück. Und das, finde ich, sollte man probieren zu vermeiden, indem man eben so Gespräche zu dritten Mal macht.
Ja, du hast mal in einem anderen Podcast noch gesagt, dass man auch traurig sein darf für den Preis, den man zahlt, für das Gesundwerden. Mhm. Man muss sich ja auch mit seinem eigenen Körper so ein versöhnen. Wie kann man das?
Ist schwierig. Also ich finde das ein ganz schwieriges Thema. Ich finde auch, das darf, oder man muss, hört man ja, jetzt musst du einfach froh und dankbar sein, dass du wieder gesund bist oder dass du darfst weiterleben. Und was ist so eine Brust oder was ist so eine Narbe? Tu doch jetzt nicht so. Da muss ich eben sagen, nein, ich finde, Patientin darf das und soll das auch betrauern. Es gibt auch viele Frauen, die sich aber auch schwer machen mit dem, die einfach nur noch im T-Shirt umeinander laufen und den Spiegel im Badezimmer verkleben. Dass sie sich wirklich nicht mehr mit dem auseinandersetzen müssen. Und ich glaube, das ist nicht ein guter Weg. Ich kann es zwar emotional total gut verstehen, dass man einfach wegschauen will. Aber ich glaube, man muss wie durch das Tal durch. Anschauen, traurig sein, wütig sein, was auch immer. Damit man auch irgendwann wieder gute Gefühle entwickeln kann. Also man kann neue erogene Zonen entwickeln, wenn man vielleicht an der Brust nicht mehr viel spürt. Man kann auch einfach wieder das ungeniert sich zeigen können, Partner gegenüber, ist ja auch eine Form von Genuss oder von Lust. Ich glaube, dass das möglich wieder ist, muss man sich auch diesen Gefühlen, diesen negativen Gefühlen stellen. Aber es ist nicht einfach, wirklich nicht einfach.
Ja. Das kann ich sehr unterstützen, weil wir sind ja oft so, dass man auch denkt, ja, jetzt ist Behandlung abgeschlossen, jetzt ist alles gut und jetzt funktioniert es ja wieder. Und viele funktionieren auch im Alltag dann wieder und gleichzeitig ist trotzdem der Rucksack da. Jedes Mal, wenn ich mich dusche, sehe ich es und werde ich wieder erneut mit dem konfrontiert. Und da sitzt Psychotherapie auch an und hat da wirklich auch einen wichtigen Stellenwert, dass Frauen sich immer geschützte Rahmen Schritt für Schritt wieder darauf hinbewegen zu können. Weil das geht nicht von heute auf morgen. Also einen Körper wieder neu kennenlernen, wieder, wie Elian das gesagt hat, mal wieder auch Zonen im Körper zu entdecken, die man auch erogen erlebt oder die man Spaß hat zu berühren, auch einen Partner zu sagen, hey, Brust bitte nicht, aber an anderer Stelle kannst du mich gern berühren, da mag ich es, da genieße ich es, das hilft sehr.
Ja.
Und ja, durch das Tal der Tränen.
Mhm.
Und da finde ich es auch wichtig, dass Fachpersonen begleiten können. Angehörige sind da häufig überfordert, weil die selber ein Tal der Tränen durchgewandert sind oder durchgehen müssen.
Jetzt ist man eben in Remission, das heisst eben Krankheitszeichen, die haben jetzt so ein bisschen nachgelassen. Man ist aber noch nicht geheilt, also man gilt noch nicht als krebsfrei. Wie die Zeit, die jetzt du eben angesprochen hast, wie gestaltet denn sich so eine Nachsorge? Wie wird man da begleitet? Was passiert da genau?
Also von der, wenn ich so ein bisschen sagen dürfte, psychotherapeutisch ist ein Teil, wo wir anbieten, wo wir schauen, was es braucht. Aber nebendran gibt es noch ganz viele Themen, wo Patientinnen und Patienten auch in Anspruch nehmen. Das ist eine Bewegung, also mal wieder in eine gute Bewegung kommen. Vielleicht Rauchstopp, also wirklich auch Rauchen aufzuhören. Mal zu gucken, wie ist denn eigentlich mein Alkoholkonsum gewesen, wie möchte ich mein Leben gestalten. Und da gehört ein interdisziplinäres Team dazu.
Das heisst, das macht dann was?
Das guckt, was hat die Patientin, wo möchte die sich hin entwickeln, sind ihre wichtigen Themen und dementsprechend werden Fachpersonen
dazu. Da tut man dann wieder so eine gemeinsame Strategie entwickeln.
Ja. Und ich finde, auch Medizin hat ihren Stellenwert. Auch besonders in der Nachsorge gibt es ja immer wieder diese fixe Punkte. Und gleichzeitig glaube ich, wenn man so ein bisschen den Prozess sich anschaut, nehmen dort die psychische Unterstützungsformen zu. Und da zähle ich jetzt Bewegung, Ernährung etc. wie in diesem psychischen Bereich mit dazu, weil die häufig ganz viel auch tun, um eine psychische Stabilität zu erreichen.
Und die medizinische Nachsorge jetzt, was machen die dort?
Also eben, ich gebe Birgit Willig recht, es ist ja bei uns so, man hat eine sehr intensive medizinische Therapie, gerade nach der Diagnose, ich habe es erwähnt, Operation, vielleicht eine Chemotherapie, eine Radiotherapie. Also die Patientinnen sind eigentlich mehrmals pro Woche konfrontiert mit medizinischen Terminen. Und dann, das geht manchmal über 6 Monate. Und dann plötzlich sagt man, ja, jetzt ist das alles da und jetzt gibt es eigentlich nur noch, eben, was du gefragt hast, die Nachsorge, die ist alle 3 Monate, sind das Konsultationen, wo man einen Ultraschall macht, vierte Mal eine Mammographie, vielleicht einmal eine MRI oder es gibt manchmal auch noch so Antihormonspritzen. Aber das ist dann nur noch alle 3 Monate und das ist alle, das ganze Umfeld sagt dann, toll, jetzt ist es überstanden, super, das normale Leben fängt wieder an. Aber in der Realität erlebe ich, dass die Patientinnen total verängstigt sind, weil sie sich nicht mehr so dreht fühlen durch ein Behandlungsteam. Oder? Man sagt, okay, bis in 3 Monaten wieder und tschüss. Und dann, finde ich, ist es eben ganz wichtig, dass die Patienten gerade in dieser Zeit eben auch in andere Gebiete sehr unterstützt werden. Eben so Lifestyle-Modifikation. Wie bekomme ich wieder ein bisschen Vertrauen ins Leben, in meinen Körper, dass man sich eigentlich dann dort noch andere Unterstützung, wenn man sie nicht schon während der Behandlung hat, dann sicher vorher suchen.
Es gibt ja das Rehabilitations- oder das Cancer Survivor-Programm von der Swica, wo die Krebsliga unterstützt. Was ist das genau? Was passiert denn dort? Ist das genau eben der Teil, jetzt, den du jetzt vorher angesprochen hast? Das ist das Programm?
Ja. Also man muss mal so ein bisschen, also ich bin sehr happy damit, dass diese Cancer Survivors auch plötzlich Raum findet. Früher hat man, glaube ich, du wirst mir vielleicht recht geben, Eliane, früher hat man gesagt, Behandlung abgeschlossen, medizinisch ist gut. Nein, es ist nicht gut und ich bin da auch froh, dass man von der Swica aus so ein Modell entwickeln konnte. Und da ist Ernährung, da ist Bewegung. Wir haben auch einen Patientencoach, der so ein bisschen guckt, was dann eigentlich das Thema ist. Wir haben zum Beispiel Online-Selbsthilfetrainings, weil manche Patienten arbeiten dann lieber daheim ein Stück weit. Wie gehe ich mit meinen Schmerzen um? Die haben auch mal genug von den vielen Gesprächen, die sie führen haben müssen und genießen das einmal für sich daheim zu machen. Und wenn das natürlich auch braucht, haben wir die psychologisch-psychiatrische Sprechstunde. Und gleichzeitig vermitteln wir auch viel nach außen dann an Krebsliga oder an andere Beratungsstellen, die es dann im Grunde braucht.
Bei der Gami sind jetzt 5 Jahre vergangen, seit sie die Diagnose Brustkrebs bekommen hat. Wir haben bei ihr nachgefragt, wie sie auf die schwierige Zeit zurückschaut.
Bei mir waren die Behandlungen erfolgreich und ich konnte dank dem das Kapitel abschliessen.
das ist kein Thema mehr in meinem Alltag, außer bei der Kontrolle, bei meinem Onkologen und meiner Senologin, die regelmäßig stattfinden. Sonst ist das Thema in meinem Alltag nicht mehr sehr präsent. Mit jedem Jahr, das vorbeigeht, sinkt mein Risiko für einen Rückfall. Und mit der Mastektomie, die ich gemacht habe, habe ich mein Risiko für das neue Tumor sehr stark verringert. Darum mache ich mir keine grosse Sorge mehr.
Elian, das hast ja du vorher ja schon angesprochen gehabt, dass mit jedem Jahr, mit der Zeit dann halt auch das Risiko wieder sinkt. Aber du hast auch gesagt, wirklich krebsfrei ist man eben nie. Aber trotzdem, ab wann redet man davon? Oder sagt man, jetzt ist jemand krebsfrei?
Also einfach beim Thema Brustkrebs, ich glaube, es gibt andere Krebserkrankungen, wo man das willig sagt, so eben nach 5 Jahren, nach wie viele Jahren auch immer. Beim Thema Brustkrebs, ich finde schon, natürlich sage ich auch meiner Patientin, hey, Sie sind jetzt gesund, jetzt. Also ich habe eine Nachsorgekontrolle gemacht, es ist alles in Ordnung. Die Patientin hat vor ein paar Jahren Krebs gehabt. Ich finde jetzt gar nicht, dass ich jedes Mal sage, aber sie wissen, es kann immer wieder zurückkommen. Nein, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, auch sonst im Leben. Es kann sich auch noch etwas anderes passieren, dass man eigentlich in dem Moment, wo die Behandlung ist jetzt abgeschlossen, meine Kontrollen sind in Ordnung, dass man sich auch als gesund darf erleben.
Ab wann ist das etwa?
Ja, es gibt, also man sagt so, die erste, also die häufigste Rezidiv oder am häufigsten treten Rezidiv in den ersten 3 Jahren auf. Und dann nimmt es ab, aber man muss wirklich sagen, es gibt eine ganz aggressive Form von Brustkrebs, das heisst sogenannte triple-negatives Karzinom. Das sind die, die wirklich sehr schnell wachsen, sehr aggressiv sind. Aber die kann man wirklich sagen, wenn die nach 5 Jahren nicht mehr gekommen sind, wenn dort die Patientin gesund ist in den Untersuchungen, hat die eine kleinere Chance, einen Rückfall zu haben, als eine Frau, die einen wenig aggressiven Tumor hatte, wo man aber weiss, dass der zwar nicht so viel Rückfall macht in den ersten 2 bis 3 Jahren, aber kann dafür nach 10 und nach 20 Jahren wieder kommen. Also es ist wirklich, ich kann dir nicht eine klare Zahl sagen, nachdem sich die typische Brustkrebspatientin kann sagen, der kommt nie mehr. Man muss ja auch noch sagen, die meisten meinen, Gami hat beide Brüste entfernt, aufgrund von dieser G-Mutation, was auch Sinn macht, weil sie sehr hohes Risiko gehabt hat, auch auf der anderen Seite gegangen zu werden. Aber die normale, häufige Brustkrebspatientin, die hat immer dann noch eine gesunde Brust und hat natürlich aufgrund von ihrer ersten Erkrankung ein höheres Risiko als eine Frau, die nie Brustkrebs hatte, dass sie auf der zweiten Seite Brustkrebs bekommt.
Ja.
Das ist natürlich auch noch ein Thema. Dann.
Und wie oft geht man jetzt in die, sagt man Vorsorge oder Nachsorge? Was ist eine Nachsorge?
Es ist eine Nachsorge, ja. Und die ist in den ersten 3 Jahren nach Diagnose alle 3 bis 4 Monate. Und dann im 4. und im 5. Jahr ist es nur noch alle 6 Monate. Und ab dem 5. Jahr geht man noch einmal im Jahr für eine Mammographie und einen Ultraschall zum Doktor.
Ja. Eine Brustkrebsdiagnose ist einschneidend, darum ist es wichtig, dass man die Chancen, dass es überhaupt so wie kommt, möglichst verringert. Durch die schwierige Lebensphase helfen moderne Behandlungsmethoden und professionelle Angebote. Aber das Wichtigste ist, dass man sich und seinen Körper gut kennt, wie du gesagt hast, Elian, dass man Veränderungen wahrnehmen kann, dass man keine Angst hat vor Untersuchungen und dass man auch präventiv in die Vorsorge geht. In unseren Shownotes findet ihr alle weiterführenden Links zum Thema, auch zu der Peer-Plattform von der Krebsliga Schweiz, dem Cancer Survivor Programm oder auch zu Pink Ribbon. Danke vielmals Elian Sarasin Ricklin und Birgit Schmid für das Gespräch. Und auch danke euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Bleibt gesund, schaut gut auf euch und vorsorgen. Bis zum nächsten Mal.